Wir haben zurzeit in der Bibelstunde, wir wechseln uns ja mal ab, mein Schwiegervater und ich. Ich bin im Jakobusbrief jetzt und wir haben am Mittwoch einen Text behandelt aus Jakobus 2, der mich zutiefst beschäftigt hat. Ich habe da viel drüber nachdenken müssen, habe sogar davon geträumt und habe auch in der Auslegung darüber gelesen. Und ich möchte da einige Gedanken vertiefen heute. Ich lese euch mal den Text vor. Das ist Jakobus 2, die Verse 14 bis 26, wer mitlesen möchte. Was hilft es, liebe Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen? Wenn ein Bruder oder eine Schwester Mangel hätte an Kleidung und an der täglichen Nahrung und jemand unter euch spräche zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch, sättigt euch, ihr gebt ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat, was könnte ihnen das helfen? So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Aber es könnte jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeig mir deinen Glauben ohne die Werke, so will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Du glaubst, dass nur einer Gott ist, du tust recht daran. Die Teufel glauben es auch und zittern. Willst du nun einsehen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerecht geworden, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte? Da siehst du, dass der Glaube zusammengewirkt hat mit seinen Werken, und durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden. So ist die Schrift erfüllt, die da spricht: Abraham hat Gott geglaubt, das ist ihm zu Gerechtigkeit gerechnet worden. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein. Desgleichen die Hure Rahab ist sie nicht durch Werke gerecht geworden, als sie die Boten aufnahm und ließ sie auf einem anderen Weg hinaus. Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Das ist ein Text, der in der Vergangenheit und auch immer noch für Unfrieden, für Streit, für Unsicherheit gesorgt hat. Selbst der große Reformator Luther meinte, dass dieser Text im Widerspruch steht zur sonstigen Aussage der Bibel. Es gibt im Römerbrief einige Stellen, die ganz klar aussagen, wir sind allein durch Glauben gerettet. Im Römer 3, Vers 23 und 24 steht, sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht, aus seiner Gnade, durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Römer 5, Vers 1. Da wir nun gerecht geworden sind, durch den Glauben haben wir Frieden mit Gott. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Römer 5, Vers 9. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn bewahrt werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind? Wisst ihr was? Das ist alles absolut wahr. Wir haben diese Woche in der Losung am Donnerstag stand drin, des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Und das stimmt. Diesen scheinbaren Widerspruch von Rettung durch Glauben oder Rettung durch Werke, der wird bei näherer Betrachtung aufgelöst. Es ist eine Erläuterung des Glaubens. Es soll die Echtheit des Glaubens geprüft werden. Das Wort Glauben, das definieren nicht wir. Also wenn wir sagen, wir glauben, Meinen wir damit dasselbe, was Gott meint? Diese Definition des Glaubens wird durch Gott festgelegt, nicht durch uns. Auch wir sprechen nicht Urteil übereinander, da steht uns gar nicht zu. Gott spricht das Urteil. Der vorliegende Text gibt eine Anleitung zur Selbstprüfung. Wie wir auch heute in der Losung gehört haben, ein jeder prüfe sich selbst. Und ihr merkt diese Rückkopplung, wir sollen nicht urteilen über den anderen, ein jeder urteile über sich selbst. Nun zum Text. Vers 14, der Anfang, da ist jemand, der sagt von sich, er habe Glauben und hat doch keine Werke. Kann denn dieser Glaube ihn selig machen? Also er sagt von sich, ne? Er hat Glauben, aber es ist nichts zu sehen. Es ist nichts zu sehen davon. Was ist dann dieser Glaube, der gar nicht an die Oberfläche kommt? Und dann ist die Frage, kann denn dieser Glaube, der gar nicht zu sehen ist, der sich in keinster Weise irgendwie zeigt, kann dieser Glaube ihn selig machen? Danach kommt ein Beispiel in Vers 16. 15 geht's los. Ein Bruder oder eine Schwester hat Mangel an Kleidung und der täglichen Nahrung. Und der Nächste sagt zu ihm, geh hin in Frieden und sättige dich und wärmt euch. Und wir geben nichts. Ich musste sofort an Jutta Krebs denken, die hier Montag gestanden hat. Die Missionare gehen nach Afrika dort, in diesem Falle war es Kamerun, wollen den Leuten was von der Liebe Gottes erzählen und die da sitzen können gar nicht zuhören, weil sie Hunger haben. Ist das Liebe? Nein, es ist keine Liebe. Zumal, wenn man zum Teilen hat. Und was nützt es demjenigen, der dort sitzt und kann vor Hunger gar nicht zuhören, dass er schöne Worte hört? Wort und Tat müssen übereinstimmen. Und ich habe auch immer von der Gemeinde so ein Bild, dass sie auf zwei Füßen steht. Das eine ist das Wort Gottes, fest gegründet, das Fundament, aber die Tat darf nicht vergessen werden. Aber die Tat muss in dem Wort auch begründet sein. Wenn nur die Tat da ist und kein Wort, nützt es auch nichts. Im Vers 17 steht, so ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Jetzt wird uns so ein kleines Zwiegespräch ab Vers 18 wiedergegeben. Jemand sagt, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeig mir deinen Glauben ohne Werke und ich will dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Wie ist das möglich, dass man Glauben zeigen kann ohne Werke? Ich muss dabei immer wieder darauf hinweisen, dass es entscheidend wichtig ist, welche Motivation Werke haben. Ich habe mal das Beispiel gebracht, schon in einer anderen Predigt. Wir stellen uns mal zwei so eine afrikanischen Dörfer vor. Den ist gleich groß, denen geht es gleich schlecht, den Leuten. Dann kommt eine große Firma und die spendet dort rein und baut eine Schule und ein Krankenhaus und setzt das Geld von der Steuer ab und das kostet sie nichts. Und dann gibt es vielleicht irgendwo eine Kirchgemeinde, die in dem Nachbarort unter großen Opfern auch etwas baut und auch für die Menschen betet und ihnen Gottes Wort sagt. Was ist mehr vor Gott? Was ist mehr vor Gott? Und jetzt kommt eine Sache. Im Vers 19 steht, du glaubst, dass nur einer Gott ist. Du tust recht daran. Die Teufel glauben es auch und zittern. Also das Bewusstsein, dass es einen Gott gibt, reicht nicht. Reicht nicht. Ich habe mal eine Parallelstelle nachgelesen. Die steht bei Matthäus. Als Jesus am See Genezareth unterwegs ist, da gibt es eine Straße, da kann man nicht lang gehen, das ist gefährlich, da wohnen zwei Besessene. Und er nähert sich diesen Besessenen und der Geist in den Besessenen ruft schon von Weitem, Jesus, du Sohn Gottes, was willst du von uns? Willst du uns vorzeitig austreiben? Willst du uns vorzeitig bestrafen? Sie haben also durchaus erkannt, wer da auf sie zukommt. Sie wussten ganz genau, wer Jesus ist. Jesus treibt sie denn aus, sie fahren eine Schweineherde und stürzen einen Abhang runter und ertrinken alle da die Tiere. Also diese bösen Geister wussten ganz genau, wer Gott ist, dass er gewinnen wird am Ende, dass er siegt. Aber es hat für sie keine Konsequenz, keine positive. Also Glaube an Gott ist mehr als nur die Existenz anerkennen. Die Geschichte steht bei Matthäus 8, 28 bis 34, wenn jemand nachlesen möchte. Willst du nun einsehen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Das sind recht harte Worte, ne? Ich werde auch nicht gern als törichter Mensch bezeichnet, aber es gibt nach der Schrift also eine Definition des Glaubens, die nicht unbedingt mit dem zusammenhängt oder übereinstimmt, was wir davon denken. In letzter Zeit ist mir auch oft die Antwort begegnet: Willst du mir meinen Glauben absprechen? Und ich muss mich da fragen, gibt es so etwas überhaupt, meinen Glauben, deinen Glauben, so? Und unser Bibeltext, der erläutert das jetzt anhand von zwei Beispielen. Es geht um Abraham und die Hure Rahab. Dazu müssen wir, ich habe das gestern Abend und heute Morgen ganz in aller Seelenruhe nochmal nachgelesen, und wir müssen uns da tatsächlich nochmal ein kleines bisschen hineinbegeben in diese Angelegenheit. Abraham wohnt bei seiner Sippe, ist 75 Jahre alt, seine Frau ist 10 Jahre jünger als er. Er ist 75 und da spricht Gott zu ihm und sagt: Ich will dich segnen, ich will dich zu einem großen Volk machen. Zieh aus in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und was macht er? Er zieht los. Er weiß gar nicht, wohin. Er weiß nicht, wo das nächste Wasserloch ist für seine Viecher. Er zieht aber los. Und er kommt ins Land Kanaan und wohnt dort auch viele Jahre. Und eigentlich passiert nichts. Er hat diese Verheißung, aber es passiert nichts. Und dann wiederholt sich diese Verheißung. Zwischendurch hat er auch Dinge, wo er persönliche Schuld auf sich lädt. Er sagt, seine Frau ist seine Schwester, was sie auch ist, also Halbschwester jedenfalls, und gibt sie freiwillig in die Hände des Pharao. Auch bei Abimelech tut er das nochmal in dem Land. Also er ist auch nur ein Mensch. Was der Unterschied ist: Er glaubt Gott. Er glaubt dieser Verheißung, obwohl sie rein menschlich unmöglich ist. Zwischendurch werden sie ungeduldig, seine Frau und er, seine Frau mehr. Dann kommt es da mit dieser Magd, mit der Hagai, zu dem Kind Ismael, was viel Leid mit sich bringt am Ende. Und dann dauert es nochmal viele Jahre. Es dauert nochmal, ich glaube 13 oder 14 Jahre, bevor seine Frau tatsächlich dieses Kind zur Welt bringt. Und Isaak, ja. Und dann ist alles erfüllt, was er sich erträumt hat. Er war ein steinreicher Mann, er brauchte kein Geld. Er war ganz beseelt von dem Wunsch, einen Erben zu haben, einen Stammhalter, sein Geschlecht weiterleben zu lassen. Und Gott erfüllt ihm diesen Wunsch. Und nun ist er da und das ist sein Augenstern, sag ich mal. Sein Ein und Alles. Es gibt da so einen Film, den wir mal gesehen haben, wie er mit ihm da Flitzbogen schießen übt, und jedenfalls ist er richtig glücklich damit. Und dann wird sein Glaube geprüft. Also bei der Verheißung, bei der zweiten oder dritten, glaube ich, viermal kommt sie vor, da steht: Der Glaube wird ihm zu Gerechtigkeit gerechnet, weil er Gott geglaubt hat. Also er ist schon gerecht gesprochen aus dem Glauben, siehe Römerbrief. Und nun wird sein Glaube geprüft. Er liegt nachts in seinem Zelt und Gott spricht zu ihm und sagt: Nimm deinen Sohn, Gehe auf den Berg, den ich dir zeigen werde, und opfere ihn als Brandopfer. So, und das ist in einer Nacht. Er steht morgens auf, gürtet sich seinen Esel, lädt Holz auf, nimmt seinen Sohn und geht los. Da steht kein Wort von Diskussion, keine Klage, nichts. Er steht auf und geht los. Wir kennen die Geschichte, dass Gott natürlich nicht das Leben dieses Kindes, dieses Knaben will. Es geht nur darum zu gucken, Abraham, wie sehr liebst du mich? Wie weit geht dein Gehorsam? Liebst du mich mehr als alles andere? Das ist die Frage, um die es hier geht, nicht das Leben des Kindes. Du sollst nicht töten. Ich finde, das ist eine ganz harte Geschichte. Wir hatten das am Mittwoch ja hier auch schon mal behandelt und Onkel Jochen hat gesagt, ich hätte meinen Sohn nicht geopfert. Das ist das normale Verhalten, natürlich nicht. Sagen wir heute natürlich nicht. Und ich denke auch, dass es in unserer heutigen Zeit auch nicht von uns gefordert. Es geht nicht darum, dass wir mit dem Messer an der Kehle bei irgendwem sitzen sollen. Es stellt uns eine andere Frage. Wie trifft es uns heute? Wie sehr lieben wir Gott heute? Was sind wir zu Opfern bereit für? Oder wie schnell lassen wir uns abbringen? Nun wollen wir mal auf die zweite Begebenheit gucken, die Hure Rahab. Die Wüstenwanderung ist zu Ende. Das Volk ist da 40 Jahre durch die Wüste geirrt, weil sie ungehorsam waren. Alle, die ungehorsam waren, bis auf Josua, sind gestorben. Jetzt sollen sie einziehen in das Land. Als Gehorsamsakt findet die Beschneidung statt, dass auch äußerlich sichtbar es wieder zum Volk Gottes wird. Er verspricht, ich bin mit euch. Die Bundeslade wird in den Jordan getragen, das Wasser hält an, das Volk zieht trockenen Fußes durch. Das sind gewaltige Ereignisse, die sich im Land herumsprechen. Alle wissen genau, Gottes Volk kommt jetzt. Und sie zittern, sie haben Todesangst, alle ringsherum, alle befestigten Städte, alle Heere, alle haben Angst. Und berechtigt. Josua schickt Kundschafter aus, die Städte erkunden sollen. Die kommen nach Jericho. Sie kommen in das Haus der Hure Rahab. Wir haben nicht herausfinden können, in welcher Absicht sie dort kamen. Und der König kriegt Wind davon, dass Kundschafter unterwegs sind und lässt sie suchen. Und die Hure versteckt diese Männer. Oben unterm Dach, da hat sie irgendwelche Binsen ausgebreitet, versteckt die Männer, schickt die Soldaten wieder weg, geht dann abends hoch zu den beiden und spricht mit ihnen. Und sie weiß, dass diese beiden Männer zum Volk Gottes gehören und dass ihre Stadt nicht standhalten wird. Das weiß sie. Sie hat also von diesem gewaltigen Gott, vor dem niemand bestehen kann, hat sie gehört. Und sie hat beschlossen, alles auf eine Karte zu setzen. Auf diese Karte, auf Gott. Man muss dabei bedenken, sie gehört in diese Stadt, das ist ihre Heimatstadt. Jericho ist ihre Heimatstadt, dort wohnt ihre Familie. Und sie verrät gerade ihre Heimatstadt. Die beiden Kundschafter versprechen ihr, dass sie und ihre Familie, alle, die sich in dem Haus befinden, verschonen werden. Daraufhin lässt sie die beiden Männer an einem roten Seil da an der Stadtmauer runter und die beiden entkommen. Dann verstecken sich die beiden für 3 Tage, glaube ich, im Gebirge und ziehen dann zurück zu Josua. Was mag die Hure Rahab in dieser Zwischenzeit jetzt getan haben, bis das Heer eintrifft? Die ist zu ihren Verwandten gelaufen und hat gebeten und gebettelt, kommt in mein Haus. Das Heer wird kommen. Kommt in mein Haus. Sonst werdet ihr sterben, alle. Nur wenn ihr hier seid, seid ihr sicher vor diesem Gott. Und ich habe gleich die Parallele gesehen. Wie ernst ist es uns das, mit unserer Familie, mit unseren Freunden, ihnen zu sagen, kommt zu Gott. Sonst seid ihr verloren. Und es passiert tatsächlich. Das Heer trifft ein, Gott sagt ihnen genau, was sie tun sollen. Sie ziehen 6 Tage lang einmal rum, Trompeten werden geblasen, am 7. Tag 7-mal und sie brüllen und die Mauern fallen einfach um. Gott gibt ihnen diesen Sieg. Und dann steht da, der Bann wurde vollstreckt. Das heißt, es wurden alle getötet, bis auf dieses Haus. Und die, die auf die Hure gehört haben und in dieses Haus gegangen sind, die wurden verschont. Es sind Berichte aus lange vergangenen Zeiten. Aber es ist derselbe Gott. Es ist derselbe Gott. Und auch das Neue Testament sagt uns ganz eindeutige Sachen. Ganz eindeutige Sachen. Wenn ihr den Sohn Gottes nicht annehmt, werdet ihr verloren gehen. Es reicht, wenn wir heute in die Losung reinschauen. Ich lese es uns nochmal. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist, was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. In Johannes 14, Vers 23 steht: Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Hier ist auch der Zusammenhang von Glaube und Gehorsam wird immer wieder dargestellt. Die Werke, die hier bei Jakobus immer wieder erwähnt werden, Glaube ohne Werke. Wir könnten für das Wort Werke auch Glaubensgehorsam einsetzen. Glaubensgehorsam. Und warum nun all dies? Warum all das? Warum reden wir darüber? Gott sagt uns Dinge voraus, die geschehen werden. Er wird wiederkommen. Wir wissen nicht wann, keiner von uns weiß das. Es gibt auch vielleicht ein individuelles, persönliches Aus zwischendurch und keiner von uns, egal wie alt er ist, weiß, wann es sein wird. Und dann wird es so sein, wir werden vor ihm stehen. Und es gibt an Jesus nur ein Rechts oder ein Links an ihm vorbei. Es gibt keinen Mittelweg. Das ist uns alles bewusst, wir haben das 1000-mal gehört. Zum Abschluss wollte ich eigentlich sagen, heute der Lehrtext: Erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht. Prüft euch selbst. Und es ist nicht immer alles nur harte Ermahnung. Ich hatte mir auch vorgenommen, dass wir jetzt gemeinsam mal die Seligpreisung lesen. Unser Herr Jesus selber ist das Vorbild darin. Er zeichnet uns seinen eigenen Charakter vor Augen. Und er will uns in dieses Bild verwandeln.